Fortschrittmacher.
How digital transforms physical.
Die Autoindustrie befindet sich mitten in der Transformation, weg vom Verbrenner hin zu neuen Mobilitätskonzepten. Die Treiber sind Technologie, verschärfte Regulierung und auch ein verändertes Kundenverhalten. Und Unternehmen, die in diesem Bereich zu Hause sind, stellen sich neu auf. Wir dürfen heute hinter die Kulissen schauen, bei einem der größten Automobilzulieferer weltweit, bei Mahle. Wir erfahren mehr zur Strategie hinter der Transformation und zur konkreten Umsetzung, die nun schon seit ein paar Jahren im Gange ist. Ich bin Alexandra Bitzer und bei mir ist auch heute Dominik Rüchert, Senior Director Customer Strategy Office, Commercial Excellence bei PTC und Vorsitzender des Bitkom-Arbeitskreises Industrie 4.0, Markt und Strategie. Hi Dominik.
Hallo Alex.
Und uns zugeschaltet aus seinem Büro in Kaufbeuren ist Andreas Korf, Head of Systems and Software Engineering bei Mahle. Grüß dich, Andreas.
Hallo Alex, hallo Dominik. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier beitragen zu können.
Wunderbar, wir freuen uns auch. Mahle ist nämlich vermutlich den meisten ein Begriff. Lass uns aber vielleicht doch mal ganz kurz mit einem Mini-Steckbrief einsteigen.
Mahle ist einer der 20 größten Automobilzulieferer weltweit. Mit mehr als 72.000 Beschäftigten, verteilt auf 152 Produktionsstandorte. Das Unternehmen gibt es seit über einem Jahrhundert. Los ging's mit der Herstellung von Ringträgerkolben. Mittlerweile ist Mahle ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung alternativer Antriebe, von Thermomanagementsystemen und auch nach wie vor bei der Weiterentwicklung des Verbrennermotors.
Der Wandel steckt also schon in der Mahle-DNA. Die Transformation aktuell und in den letzten Jahren sticht hier aber schon nochmal heraus. Kannst du uns beschreiben, wie diese Veränderung konkret aussieht? Welcher Strategie erfolgt?
Ja, klar. Also zum einen gibt es eine ganz offizielle Strategie bei Mahle, die heißt Mahle 2030 Plus. Auf die einzelnen Punkte dieser Strategie möchte ich gerne später dann auch eingehen. Sie befasst drei Hauptfelder. Das eine ist Elektrifizierung, wo wir sehr gut sind im Bereich E-Antriebe. Das zweite sind Thermomanagementsysteme, was mich natürlich freut, System of Systems. Und das dritte sind weiterhin Komponenten für Verbrenner, hier auch noch weiterzuentwickeln, weil niemand kann Schnipp machen und dann ist alles elektrifiziert.
Ja, ich meine, ich bin ja schon beeindruckt, was Mahle da für eine Entwicklung vornimmt, weil im Prinzip vom Kolbenringhersteller zum Systems of Systems Hersteller ist ja echt ein großer Schritt.
Mahle hat ja eine lange Historie, dann auch zu gucken, welche Betätigungsfelder wäre für uns da in der Richtung auch interessant. Das heißt, Mahle, so wie es jetzt ist, hat ja dann auch über Akquisen praktisch sich weitere Themenfelder dann erstmal angenommen und die dann dementsprechend auch weiterentwickelt. Und das sind jetzt letztendlich auch die Bereiche, die in dieser Strategie 2030 plus auch zum Tragen kommen. Dass einer der Punkte natürlich auch Verbrenner sind, wo wir auch weiter Dinge anbieten, Komponenten auch in einem veränderten Umfeld, wie jetzt alternative Treibstoffe und ähnliches. Das zeigt auch, wir lassen die Historie nicht ganz hinter uns, sondern bauen sie ein in eine gemeinsame Strategie. Wichtig für mich in dem Punkt ist, gerade wenn wir die Strategie Mahle 2030 plus dann sehen mit diesen drei Säulen, Verbrenner, Verbrennerkomponenten, E-Motoren und Thermomanagement, dass hier Systems Engineering essentiell ist, und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Thermomanagement, einfach, das ist System of Systems, das heißt, so ein System besteht aus verschiedensten Teilsystemen, die miteinander und im Kontext des Gesamtfahrzeugs als Gesamtsystem auch funktionieren müssen. Im Bereich E-Motorik ist es so, dass wir Systems Engineering da brauchen als Komplexitätsbeherrschung und auch um das ins Gesamtfahrzeug mit den entsprechenden Vorteilen, die diese Teile auch haben, mit integrieren können, problemlos. Aber auch, sagen wir mal, die Standardkomponenten für Verbrennerantriebe sind da in der Richtung wichtig, weil ich sehe hier eine gewisse Tendenz in Richtung Commodity. Das heißt, man muss das effizient entwickeln, Gleichartigkeiten finden und da spielt Systems Engineering eben auch eine große Rolle.
Du hast jetzt zweimal das Wort Gesamtfahrzeug gesagt. Das fand ich jetzt interessant, weil das natürlich etwas ist, was ihr nicht liefert bei Mahle. Das heißt aber, das Gesamtfahrzeug ist permanent präsent als quasi Umgebung, in die ihr reinarbeitet.
Richtig. Und das muss auch als System gesehen werden. Also dass man nicht nur einfach sagt, gib mir die Requirements und dann baue ich dir das System auch somit aus. Und irgendwann mal gibt es dann einen Integrationstest und dann einen entsprechenden Realtest mit dem Fahrzeug selber. Passt das jetzt oder nicht? Sondern es muss von Anfang an eben betrachtet werden, dass das, was wir bauen, zu dem passt als Subsystem, was wir vom OEM dann als Gesamtsystem sehen. Und es gibt auch gleiche Artigkeiten von den funktionalen Sichten hier und es gibt auch extrem integrierte Fragestellungen. Zum Beispiel im Functional Safety Bereich eine Hazard-Analyse machen wir nicht, weil das tatsächlich etwas ist, was ich im Gesamtkontext des Fahrzeugs machen kann. Wir kriegen nur die Ergebnisse davon und müssen basierend auf diesen Ergebnissen entwickeln.
Ja, das ist doch schon nochmal ein gewaltiger Unterschied zu einem klassischen Komponentenhersteller, der einfach seine Komponente baut und dann liefert. Das ist ja eigentlich permanent im Dialog mit dem Gesamtumfeld und auch mit dem Kunden seid.
Ja.
Absolut. Ich kenne Mahle auch als sehr vielseitiges Unternehmen und bin jetzt natürlich auch gespannt, oder was unsere Zuhörer sicher auch interessiert, welche Rolle du mit deinem Fachbereich dabei konkret einnimmst.
Ja, also Head of Systems und Software Engineering ist eine Rolle im Bereich Forschung und Entwicklung. Wir kümmern uns mit meinem Team um die Themengebiete, die original auf die Bereiche Systems Engineering wirken. Das eine ist hier Norms Compliance. Das heißt, wir müssen Entwicklung entsprechend den gängigen Normen und State-of-the-Art-Entwicklungen machen. Das bedingt Reifegradmodelle wie Automotive Spice. Das bedingt natürlich auch funktionale Sicherheit, wo es auch Normen gibt, wo wir nachweisen müssen, dass wir da richtig arbeiten. Und das bedingt auch Produkt-Cybersecurity, wo seit Mitte 2022 Normen scharf geschalten sind international, die wir da dementsprechend auch hier ja bedienen und unterstützen müssen.
Wenn wir jetzt den Blick etwas weiten, also über Mahle hinaus, uns die Industrie, vor allem die Automobilbranche ansehen, was passiert hier rund um den Wandel? Also du hast bereits ein paar Stichworte angesprochen, aber wenn wir uns da die wichtigsten Punkte rauspicken, wie müssen sich Unternehmen da verändern?
Das ist ein Thema, was schon sehr lange praktisch reift, wo man dann einfach sagt, auch ein Automobilhersteller, der sich mehr im Bereich Maschinenbau verortet hat, muss in Richtung Systementwicklung und dementsprechend auch softwaregetriebene Systementwicklung denken. Und das zieht sich dann praktisch durch vom OEM über Tier 1 zu den entsprechenden anderen Suppliern, die da in einer kommunikativen und zusammenarbeitenden Kette hier drin hängen.
Da wollte ich jetzt nochmal fragen, ich meine, gerade die Systeme, Andreas, so ein Thermomanagement-System, wie sieht denn sowas heute eigentlich aus? Ich meine, ich kenne doch von früheren Zeiten von Beer, weil es ja heute ein Teil von Mahle ist, da gab es die Klimaanlagen und da gab es die Kühler. Und die Kühler wurden gelötet und die Klimaanlagen wurden zusammengesteckt. Damals hat Beer mir gesagt, Requirements-Management brauchen wir eigentlich gar nicht, weil wir wissen, was wir tun. Und so wurde das einfach umgesetzt. Aber das hat sich ja doch heute gewaltig verwandelt, oder?
Natürlich. Wir wissen, was wir tun. Also das kommt hin und wieder da in der Richtung auch vor, gerade wenn es repetitive Projekte sind. Aber zum einen müssen wir aus dem Projektgeschäft mehr ins Produktgeschäft gehen. Und wenn wir das Produktgeschäft sehen, dann haben wir, ich als alter Systemingenieur sage dann, ich habe dann verschiedene Ebenen und muss das Ganze auch funktional denken und sehen. Also so ein Thermomanagementsystem beispielsweise hat erstmal die Frage Heizen und Kühlen. Und in den heutigen Fragestellungen mit einem Elektrofahrzeug heißt das immer, mach's der Batterie bequem, mach's den Passagieren bequem, aber mit möglichst wenig Energie. Das heißt, wir müssen ganz anders herangehen, als einfach zu sagen, das ist halt so ein Kühler oder das ist so eine Klimaanlage wie sonst auch. Die mechanischen Teile müssen halt ins mechanische Profil des Autos passen und das war's. Nee, es geht praktisch wirklich um eine funktionale Architektur ganz am Anfang.
Okay, das heißt, ich muss mir alle Fragen überlegen, wo muss eigentlich gekühlt werden, wo muss geheizt werden und am besten das mit irgendwie Wärmetauschern oder Wärmepumpen und allem möglichen verbinden, über Strom, über Flüssigkeiten. Okay.
Genau, das bedeutet auch, ich brauche eine Fähigkeit zur Abstraktion, dass man Lösungen zum Teil einfach neu denkt. Ich kenne das aus anderen Bereichen heraus, wo es dann darum geht, Effizienz von Wärmepumpen zu erhöhen und dann einfach sagt, ja, was habe ich denn für Möglichkeiten, die über das hinausgehen, was ich bisher gemacht habe? Gibt es da Lösungsansätze, andere Materialien, die ich verwenden kann, die letztendlich für eine verbesserte Erfüllung nicht funktionaler Anforderungen folgen?
Da muss ich ja, glaube ich, bewusst sein, in einem klassischen Verbrennerauto hat man ja den Motor und der ist sowieso heiß, mit dem kann man heizen.
Ja, ja, richtig.
Das hat man im Elektroauto nicht.
Ja. Genau, richtig. Und ich merke das selbst bei meinem eigenen kleinen Elektroauto, was wir für die Stadt haben. Die Reichweite geht also auch extrem runter, wenn man dann sagt, ha, ich möchte trotz minus 10 Grad es schön warm, kuschelig warm haben. Und ja, dann wundert man sich plötzlich, dass, schon wieder laden.
Und dann heizt man statt dem Innenraum einfach nur den Sitz und das Lenkrad und das muss dann reichen zum Beispiel.
Zum Beispiel eine Möglichkeit, genau. Wobei da das so ist, dann vergisst man hin und wieder die Scheiben. Durchsehen muss auch noch möglich sein.
Okay.
Ja, wir haben es bereits angesprochen. Auf dem Weg hin zu Lösungsansätzen spielen natürlich auch Reifegradmodelle wie zum Beispiel Automotive Spice eine große Rolle. Kommt man da überhaupt noch um die Einführung von Systems Engineering herum?
Nee, weil diese Reifegradmodelle basieren ja auf Best-Practice-Ansätzen und diese Best-Practice-Ansätze, die wir bei Automotive Spice gerade haben, kommen aus dem Bereich Systems Engineering. Also beispielsweise Requirements Management und Traceability, der Aufbau einer Systemarchitektur, der Aufbau von Systemalternativen, die Traceability in die ganzen Richtungen heraus, die Verteilung der ja, funktionalen Ansätze auf die verschiedenen Domänen, die in einem System hier beteiligt sind. All das sind Systems Engineering Dinge, die in einem Automotive Spice Reifegradmodell auch so vermerkt sind. Und ein Assessor, der das dann prüft, der schaut auch nach, wie gut sind wir im Projekt in der Lage, das Ganze zu machen.
Automotive Spice ist ja eigentlich so eine Art Qualitätssicherungsregelwerk, könnte man auch sagen, oder? Also das im Prinzip vorschreibt, wie ich arbeite, dass nicht plötzlich zum Beispiel auch die Sitzheizung viel zu heiß wird oder solche Dinge.
Ja, es ist etwas abstrakter. Man geht davon aus, dass wenn wir nach den entsprechenden Vorgaben in einer Prozessdefinition, wo ich sage, es gibt bestimmte Rollen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, es gibt bestimmte Arbeitsprodukte und die hängen alle miteinander zusammen und das kann ich praktisch nachprüfen. Also, dass ich da nicht sage, jeder macht, was er will, natürlich nach bestem Wissen und Gewissen, aber es passt trotzdem nicht zusammen, dass man dann sagt, ich finde dann auch solche Fehler sehr viel schneller und früher und mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass hier die Heizung zu heiß wird beispielsweise. Das ist dann auch in anderen Normen, die dann eine andere Perspektive haben, wie jetzt die ISO 26262 in Richtung funktionaler Sicherheit, auch so gegeben. Also das ist auch einer der Punkte im Bereich Harmonisierung, wo wir dann einfach auch sagen, meine ASPICE-Experten und meine Functional Safety-Experten, die arbeiten da auch nicht so für sich im stillen Kämmerlein, sondern die müssen auch gucken im Systems Engineering, haben wir einen Systemkontext beispielsweise als Definition und in der anderen Norm heißt das eben Item Definition, aber es ist letztendlich ein und dasselbe, nur aus verschiedenen Perspektiven gesehen.
Ja, da muss ich doch wahrscheinlich, da kommt das Thema Harmonisierung wahrscheinlich ins Spiel, dass ich ganz viele unterschiedliche Begriffe und Softwaresysteme und Datenformate und dergleichen irgendwie zusammenbringen muss, um überhaupt so einen Zusammenhang beurteilen zu können.
Ja, das ist wichtig. Und die Fähigkeit zur Abstraktion, dass man einfach auch sagen, was machen wir denn da eigentlich überhaupt? Das heißt, wir brauchen bei der Harmonisierung ein Datenmodell, dass wir einfach auch sagen, was ist das, was wir jetzt hier eigentlich bauen? Also nicht, dass ich ein Dokument schreibe und sage, wunderbar, jetzt habe ich meine Requirement-Spezifikation geschrieben und das ist es dann auch, sondern dass man im Gedanken eines Digital Thread dann einfach auch sagt, da sind Informationen, die sind verwertbar, die sind sichtbar, die sind nachweisbar, verlinkbar. Und damit kann ich auch dann etwas machen. Und daraus ergeben sich dann andere Notwendigkeiten, die man früher eben hauptsächlich dokumentatorisch gemacht hat, wie Change Management, dass ich dann einfach auch sage, hoppla, ich muss irgendwas ändern. Wie kann ich denn da die Traceability nachvollziehen? Also das ist im Bereich Harmonisierung der Punkt, dass ich die zum einen ein sichtbares und lebbares Prozessmodell aufbauen und das dann auch gegen die normativen Vorgaben auch mappe. Auf der anderen Seite die Leute nicht vergesse und sage, die müssen es auch tatsächlich tun, weil zum Beispiel ein Reifegradmodell wie A-Spice, Automotive Spice, prüft nicht nach, habt ihr die Tools, habt ihr die Elemente, sondern die prüfen nach, können die Leute das? Und das ist eine interessante Sache, weil man muss dann dementsprechend die Punkte auch eben in die Köpfe der Leute auch mit reintragen.
Das heißt, es bildet nicht nur eine Systemlandschaft ab, sondern eine ganze Organisation.
Ja, das lässt sich nicht trennen, genau. Und wenn man so heterogene Produktlandschaften hat wie Mahle, heißt das auch bei der Harmonisierung, wo höre ich jetzt auf? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ölkühler entwickle auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein sehr komplexes Thermomanagementsystem, dann können Templates für Arbeitsprodukte nicht hundertprozentig gleich aussehen. Aber sie müssen gleich wirken können in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet.
Dann habt ihr auch ganz neue Rollenprofile im Unternehmen, die ja auf einmal da hochkommen, gell? Da kommen Softwareingenieure rein, da kommen Systemingenieure rein.
Genau. Und die Herausforderung dabei ist auch, den Leuten zu sagen, es ist nicht alles neu, sondern es gibt bei den Prozessbeschreibungen in einem PDP, im Produktentwicklungsprozess beispielsweise, für mechanische Systeme gibt es Rollenbeschreibungen, wo man dann sagt, da gibt es ein Mapping. Da gibt es Rollen, die wir jetzt in einem Prozess- und methodenunterstützten Verfahren und in der Beschreibung vielleicht mehr dedizierter darauf eingehen, was im Einzelnen zu tun ist. Aber es ist nicht hundertprozentig völlig unterschiedlich. Also ein Systemingenieur hat beispielsweise auch Projektmanagement-Aufgaben. Und wenn man das hinkriegt, dieses Mapping dann auch zu definieren gemeinsam und dann auch zu leben, das ist eine Herausforderung, aber es funktioniert auch sehr, sehr gut. Man muss halt da auch in die Details gehen.
Ihr müsst da wahrscheinlich unheimlich viele Systeme integrieren. Wie macht ihr das? Da sind wahrscheinlich auch ganz viele Altsysteme dabei. Schmeißt ihr Altsysteme raus und macht neue oder integriert ihr alte?
Es gibt ein ganz großes Projekt, das möchte ich so als Extended PLM mal beschreiben, wo man dann sagt, wir tauschen gerade unser Product Lifecycle Management System aus. Und das Thema Systems Engineering war ein zentraler Punkt bei der Auswahl des Tools, weil ich eben hier einen Digital Thread aufbauen kann, um dann auch zu sagen, lass uns das nicht immer als einen Riesenklops verstehen, der dann hart kodierte Schnittstellen zu anderen großen Klöpsen hat, sondern dass man eben sagt, wir haben eine föderale Datenhaltung, Systems of Records. Und dann besteht natürlich die Herausforderung, dass man dann sagt, mit diesen standardisierten Schnittstellen der einzelnen System of Records können wir dann, wenn es notwendig ist, Altsysteme bedienen oder aber praktisch dafür sorgen, dass andere Projekte, die den Bereich IT-Infrastruktur betreffen, dass die auch so passend angebaut sind, dass es von Anfang an funktionieren kann. Also auch hier ist das die Frage Datenmodell essentiell.
Wir haben also Systeme auf der einen Seite, aber auch Menschen natürlich, die damit arbeiten. Das heißt, wir sprechen ja zwangsläufig auch von einem Kulturwandel im Unternehmen. Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Fähigkeiten brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich für das Systems Thinking?
Ja, also Systems Thinking ist genau die Fragestellung, was brauche ich jetzt hier? Also das heißt, wenn wir im Projektgeschäft sind und sagen, ich bin derjenige, der bestimmte Inputs nimmt als Dokumente und daraus dann andere Outputs als Dokumente mit reinbringt, dann sage ich, ich mache meine Arbeit und hoffe, dass das nächste Mal das hoffentlich ähnlich wieder aussieht. Im Systems Thinking brauche ich die Fähigkeit zur Abstraktion. Das heißt, ich denke darüber nach, was habe ich denn für Funktionen, die das Teil, was ich jetzt hier gerade entwickle, da in der Richtung baut und wie hängt das zusammen mit allen anderen Nachbarsystemen. Und das trifft zu für mechanische Entwicklung, für Softwareentwicklung natürlich, für Elektronik, für jede Art von Domäne, die hier praktisch mit dabei ist. Das heißt, Kommunikation ist key, um hier dafür zu sorgen, ja, ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf diese eine Sache, die ich machen muss, sondern ich verstehe auch meine anderen Domänen. Und da ist diese Fähigkeit zur Abstraktion auch ganz wichtig.
Das ist natürlich kulturell wahrscheinlich auch eine Herausforderung, weil man muss verstehen, was die anderen tun.
Ja.
Und was das ganze Umfeld, also das auch das systemische Umfeld dann eigentlich leisten soll. Und da ist wahrscheinlich ein großes Risiko, dass man sich gegenseitig die Schuld zuweist am Ende.
Ja, die Schuld, wenn man dann sagt, wer macht was oder wer hat was falsch gemacht in der Richtung. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist auch eines von meinen Mantras. Das war auch früher nicht anders. Man hat es nur sehr spät entdeckt. Das heißt, irgendwann, wenn ich so einen Entwicklungsprozess im V-Modell rauf und runter fahre, dann merke ich spätestens, wenn der Kunde das Produkt hat, oh, das war nichts. Und das ist teuer und das sollte nicht vorkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit von Dingen, die nicht so zusammenpassen oder von nicht erfüllten Anforderungen, dass das so bald wie möglich passiert. Auch Anforderungen können Fehler haben. Also da ist auch die Kommunikation zum Beispiel zum Kunden sehr wichtig.
Andreas, bei all den Erfahrungen, die du auf eurem Transformationsweg tagtäglich sammelst, gibt es etwas, was dich besonders überrascht hat?
Ja, also ich kam ja mehr aus dem Bereich der Theorie. Ich habe viel mit Verfahrensmodellen da in der Richtung gearbeitet. Wir verwenden auch eine Methodik hier, eine adaptierte Methodik, die heißt SPE, Software Platform Embedded System. Und in diesem, sozusagen in der Implementierung, haben mich da bestimmte Sachen da in der Richtung auch deutlich überrascht. Also zum einen, dass man da nicht nur auf Widerstand stößt, wenn man dann einfach sagt, lass uns das jetzt mal ein bisschen anders machen, sondern dass man gerade in der Diskussion dann mit den Leuten auch sagt, okay, guck mal, wenn wir das anders machen, haben wir diese und jene Vorteile. Und da kommt nicht nur die Argumentation von unserer Seite, sondern die kommt dann auch von den Leuten in den Projekten, die sagen, da habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, Plattformen besser zu unterstützen oder in diesem und anderen Bereich nicht nur etwas anders zu machen, was dann wiederum auch eine Frage der Effizienz ist. Kann ich das so machen, wie ich es bisher gemacht habe? Und sind dann alle Schritte und Dinge mehr oder weniger Usus, sondern ich muss mehr nachdenken, das dauert länger, muss erst mich reinfinden. Und die Effizienz, die steigt dann praktisch auch in Punkten, die man vielleicht aus der Prozess-, Methoden- und Tools-Truppe nicht sofort gesehen hat. Also das ist gut. Und also die Bereitschaft des tagtäglichen Miteinanders und gemeinsam zu lernen, die ist auch sehr groß und die freut mich.
Das ist ja mal eine positive Nachricht, dass die Leute wirklich auch veränderungsfreudig sind.
Ja, in jedem Team gibt es Leute, die sagen, ich will gar nichts anders machen. Es gibt Leute, die sagen, okay, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und es gibt aber dann auch die große Gruppe der Leute, die sagen, okay, die Veränderung ist gegeben. Also wir wollen diesen Weg gehen. Wir wollen diese Harmonisierung hier vorantreiben. Und ich mache damit. Also das funktioniert sehr gut.
Sehr gut. Abschließend gesagt und auch in die Zukunft geblickt, an welchem Punkt möchtest du, Andreas, bei Male in 2 Jahren sein? Oder vielleicht auch, welche Voraussetzungen siehst du dafür als notwendig an, um auch dorthin zu kommen?
Ja, wir führen unsere harmonisierten Entwicklungsprozesse da ja natürlich Schritt für Schritt ein. Und wenn ich jetzt schaue, was wir jetzt hier insgesamt machen, dann ist es so, wir konzentrieren uns aktuell auch auf die softwarelastigen Themen und systemischen Themen, Bereich Elektronikentwicklung, haben aber natürlich auch dann mechaniklastige Bereiche, die da auch mit reinkommen. Und die sind zum Teil normativ nicht so gefordert. Also ein Ölkühler müsse ich jetzt nicht nach Automotive Spice entwickeln. Nichtsdestotrotz möchte ich in 2 Jahren da sein, dass man einfach sagt, okay, das Ausprobieren von jetzt einem mehr formalen und harmonisierten und integrativen Prozess, das hat was gebracht und wir machen da immer weiter. Dass es dann nicht nur an den einzelnen Bereichen richtig funktioniert, sondern dass das insgesamt auch passend gelebt werden kann und gelebt wird.
Das wäre also der Kulturwandel, dass sich tatsächlich ein Unternehmen wirklich dahin entwickelt, dass es das einfach kann.
Richtig, genau. Und oft ist es auch so, und das ist der Vorteil auch von solchen Reifegradmodellen, geprüft wird ja das tatsächliche Können. Und da hoffe ich, dass alle eine passende Erfahrung machen und diese Erfahrung dann weitergeben, weil im Transformationsprozess, das kannst du nicht von oben aufoktroyieren. Das muss von mehreren Seiten kommen, von oben und von unten. Und man braucht Key-User, Key-Enabler, die das dann auch weitertragen.
Ja, das wird immer gerne übersehen, dass man sowas üben muss. Es wird ja einmal in der Theorie vorgegeben, in der Vorschrift, aber eine Organisation muss es einfach lernen über die Zeit.
Ja. Die Alternative dessen ist, dass ich immer in zwei Welten leben muss. Zum einen, ja, ich kann diese Vorschriften bedienen, aber mein tägliches Doing ist dann doch wieder althergebracht. Und das sollte da nicht sein, weil das ineffizient ist.
Nach all dem, was wir aber gehört haben, denke ich, ihr seid dabei in Male auf einem sehr guten Weg. Wir drücken also die Daumen auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Andreas, ganz herzlichen Dank auch dir für die spannenden Einblicke hinter die Kulissen bei Male. Und dir, Dominik, danke für die ergänzende Einordnung. Wir nehmen also wieder einiges mit aus diesem Gespräch. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Thema erfahren wollt, passende Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch zu den LinkedIn-Profilen von Andreas und Dominik, falls ihr noch Fragen an die beiden habt. Eine neue Folge Fortschrittmacher gibt es in 4 Wochen wieder. Damit ihr die nicht verpasst, folgt unserem Podcast gerne und lasst auch eine Bewertung da. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal also. Tschüss.
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 Fortschrittmacher.
How digital transforms physical.